Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr uns jetzt hört. Ja, wir sind zurück jetzt bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige und innovative Immobilienentwicklung. Und wir haben heute einen Gast bei uns, der vor allem das Thema Airbnb bespielt, da seine ersten Schritte gemacht hat, inzwischen sehr erfolgreich ist. Und ja, heute erstmals auch in der Kombi ohne Alex. Alex hat ja schon mal eine Folge ohne mich aufgenommen. Jetzt machen wir das Ganze auch nochmal umgekehrt. Aber damit erstmal gleich zu dir, lieber Calvin. Ja, erzähl doch mal ganz gerne, was machst du und wo kommst du her?
Ja, moin Niklas, danke für die Einladung an der Stelle. Und ja, wo komme ich her? Ich komme aus Leipzig, bin hauptsächlich Kurzzeitvermieter. Wir machen mittlerweile ein bisschen mehr, aber alles rund um die ja, Kurzzeitvermietung. Bei Galileo wurde ich letzte Woche netterweise der Airbnb-Optimierer genannt. Vielleicht trifft es das ganz gut. Genau.
Ja, sehr cool. Meistens möchte man natürlich mit dem Thema Immobilie irgendwo so einen, ja, einen Cashflow erzielen, der mehr oder weniger ohne Aufwand ist. Wie siehst du denn das ganze Thema Airbnb unter dem Kontext? Beziehungsweise wie bist denn du überhaupt erstmal dazu gekommen? Weil ich meine, der klassische Einstieg würde ja erstmal über die klassische Vermietung gehen.
Ja, mein Einstieg ist unkonventionell in die Immobilienbranche. Es war auch jetzt nicht irgendwie seit Kindertagen geplant, dass ich ganz viel im Beherbergungsbereich mache, auch wenn ich Hotel Second Cody früher ziemlich cool fand. Nee, genau, ich bin auf der Suche gewesen als Kellner und im Studium der sozialen Arbeit nach einem Job, der ortsunabhängig und zeitlich flexibel gestaltbar ist, damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit für mein Kind habe. Ich habe mit 19 erfahren, dass ich Papa werde. Mit 20 bin ich es dann geworden. Und genau, deswegen war relativ schnell schon in ja, frühem Erwachsenenalter für mich der Fokus ein anderer. Und da war ich lange echt am Gucken und ich brauchte aber ganz, also für meine Sicherheit und für meinen ruhigen Schlaf was kalkulierbar ist. Und das ist in meinen Augen sowas wie Affiliate Marketing oder alles, was so von meinem Vertriebserfolg abhängig ist, nicht so richtig. Und bei Kurzzeitvermietung habe ich halt den großen Vorteil, dass die großen Player wie Airbnb oder Booking ja alles dafür tun, deine Wohnung voll zu machen. Und genau, da bin ich über eine Messe über das Konzept gestolpert. Das wurde zwar ein bisschen anders umgesetzt im Ausland und so weiter, aber da habe ich gedacht, nee, das ist doch genau das eigentlich, was ich suche. Und ich habe die Chance, dass ich meinen Hauptwohnsitz nehme, um das Ganze mal zu testen. Habe mit den Eigentümern gesprochen und dann entsprechend in meinem Hauptwohnsitz angefangen mit der Kurzzeitvermietung und relativ schnell verstanden, wie das funktioniert und dass es halt vor allem wirklich kalkulierbar ist. Und dann war ich süchtig. Genau.
Ja, also das klingt ja erstmal so, dass du auch das erste Objekt gar nicht zwingend gekauft hast, sondern da praktisch in die Untervermietung reingegangen bist. Wie sieht denn das ganz generell auf Immobilien bezogen im Status quo aus? Hast du danach dann auch noch eigene Wohnungen gekauft oder ist es wirklich das Konzept dahinter für dich, als Untervermietung reinzugehen und somit praktisch den Markt anders zu bespielen? Denn sonst brauchst du ja sicherlich auch, um die Skalierung voranzubringen, mehr Eigenkapital halt wie im normalen Wohnungssegment.
Genau, du hast es schon ganz richtig angesprochen. Aktuell liegt unser Hauptfokus auf Skalierbarkeit und auf Wachstum. Dementsprechend ist der Eigenbestand, den ich habe, null, beziehungsweise, also ja, im Business-Kontext. Und bei meinem Geschäftspartner, der hat in früherer Vergangenheit während seines Studiums ein paar Wohnungen gekauft und die zu WGs umgestaltet. Die haben wir dann mit eingebracht in unsere Firmen und betreiben da jetzt auch Kurzzeitvermietungen drin. Abseits von dem Erstbestand haben wir aber aktuell keine eigenen weiteren Immobilien großartig gekauft. Steht auf dem Plan, wir wollen ungefähr eine 70-30-Verteilung, also 70 angemietet, 30 im Bestand. Das wird jetzt ein knackiges Ziel, da nachzuziehen, aber das werden wir hinkriegen. Genau, und dann ist ansonsten ganz klar im Rent-to-Rent, also in der Untervermietung, die Skalierbarkeit und die Geschwindigkeit eine ganz andere und deswegen werden wir das auch in Zukunft bevorzugen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, wir sind ja selber auch Vermieter und haben Wohneinheiten, die wir konventionell vermieten. Ich kenne aber auch das Thema Kurzzeitvermietung, weil wir auch Ferienimmobilien mit dem Bestand haben, aber halt auch im Bestand. Wie reagiert denn so ein Vermieter, wenn du an ihn rantrittst und sagst, hey, ich würde ja gerne Untervermietung machen? Das steht ja sicherlich auch im Mietvertrag. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie unterscheidet sich der Vertrag dann auch oder das Verhältnis zum Vermieter im Vergleich zur normalen Wohnungsmiete?
Mit der ersten Frage angefangen, wie reagieren die Eigentümer bzw. Investoren? Das kommt tatsächlich immer auf die Zielgruppe an. Also klar, wenn ich jetzt Oma Erna mit einer Anliegerwohnung fragen würde, wäre die Chance auf Erfolg wahrscheinlich semi. Auch Eigentümer, die im selben Mehrfamilienhaus wohnen, das ist immer so eine relativ schwierige Kiste. Wenn man sich dann aber ja so ein bisschen mehr in Richtung ja Immocation und Investoren setzt, also dass man halt auch einfach wirklich guckt, das sind keine typischen Kapitalanleger, die 2, 3 Einheiten zur Altersvorsorge haben, sondern wirklich einen 2-stelligen bis 3-stelligen Bestand, dann kann man davon ausgehen, dass diese Menschen relativ unemotional auf die einzelne Immobilie blicken, außer es ist ihre erste vielleicht. Und dann kann man da schon sehr, sehr, also gut auch mit den Leuten sprechen. Es ist ja mittlerweile auch was ganz anderes als noch vor 5, 6 Jahren. Als ich angefangen habe, dachten wirklich alle, das ist Scam und wir sind Betrüger und das ist super unseriös. Und der Hauptvorwurf, den ich immer bekommen habe, kauf dir doch eine eigene Immobilie, wenn du damit Geld verdienen willst und so. Genau, das hat sich ganz schön gedreht. Wir sind auch im Ansehen, also wir Kurzzeitvermieter, deutlich gestiegen und können da jetzt zum Glück viele Erfolge feiern, weil einfach mittlerweile das Konzept approved ist. Also die Leute verstehen, okay, das funktioniert auch zuverlässig und das ist eine Arbeitserleichterung. Und am Ende vergleiche ich das immer so ein bisschen bei so, ja, wenn ich vor Eigentümern spreche, wo nicht alle meine Fans sind, sage ich immer so ein bisschen, ja, aber wenn ihr eine Gewerbeeinheit, beispielsweise eine Bäckerei habt, dann vermietet ihr die doch auch. Also die wenigsten Bäcker oder die wenigsten Bäckereiketten haben ja den Laden gekauft und auch da ist ganz normal, dass man im Gewerbe Geld umsetzt, ob das jetzt ein Büro ist, also ein Versicherungsmakler oder eine Bäckerei, spielt an der Stelle ja keine Rolle. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, wie sich die Verträge gestalten. Und das sind tatsächlich gewerbliche Mietverträge. Wir machen ja immer auch eine Nutzungsänderung. Je nachdem, was wir für ein Objekt haben, haben wir entweder vorher Wohnnutzung drin gehabt oder die typische Gewerbenutzung, also wo es dann um Ladengeschäfte geht oder so. Und in beiden Fällen müssen wir eine Umnutzung machen zur Ferienwohnung und entsprechende Vorkehrungen und Umbauten treffen. Bei Wohnungen deutlich einfacher, weil Sanitäranlagen schon stehen, Fluchtwege sind schon da, weil die ja auch relativ streng im Brandschutz sind beim Wohnen. Bei Gewerbe sieht das manchmal anders aus, da muss man ein bisschen mehr konvertieren. Am Ende ist es das Gleiche. Wir haben immer einen Gewerbemietvertrag, eine umgenutzte Ferienwohnung und dann handelt es sich ganz offiziell per Bauantrag um eine gewerbliche Einheit.
Ja, und wir hatten das ja schon ganz am Anfang. Der klassische Weg oder das klassische Ziel hinter Immobilien ist ja häufig, dass man so ein bisschen das Ganze nebenbei machen kann, dass das für sich läuft, dass man da wenig mit zu tun hat. Wie kann ich mir denn so einen Tag von dir vorstellen? Wie viel ist da Airbnb und wo liegt da so dein Hauptfokus?
Meinen Tag rauszupicken ist wahrscheinlich ein bisschen gemein für alle, die überlegen, damit zu starten. Aber genau, also ich habe mit dem operativen Geschäft gar nichts mehr zu tun. Also wir geben manchmal noch Impulse für neue Standards runter und kommunizieren irgendwie Änderungswünsche, aber im ganz konkreten Gästekontakt oder so bin ich relativ außen vor. Ich gucke, dass ich immer mal, um im Saft zu bleiben, quasi Inserate erstelle und genau die neuen Checklisten, auch damit im Training alles immer up to date ist. Aber ansonsten haben wir eine Gesellschafterstruktur. Wir haben quasi für die verschiedenen Standorte eine Tochter GmbH, die die operative Vermietung managt. Und mittlerweile, das ist anders als vor 5, 6 Jahren, gibt es auch eigentlich für die größten Zeitfresser immer Lösungen. Also wenn ich mir überlege, damals habe ich relativ viel Zeit zum Beispiel in das Thema Gästekommunikation reingesteckt. Logisch. Man hat eine Ferienwohnung, man muss eine 24/7 Erreichbarkeit irgendwie sicherstellen. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, aber es ist ja nur eine Wohnung. Wenn ich aber den Effekt dieser Rufbereitschaft auf eine Wohnung runterrechne, dann habe ich einen ganz, ganz beschissenen Stundenlohn. Und das würde sich eher lohnen, die Rufbereitschaft in Kauf zu nehmen bei 100 Wohnungen. Bei mir war es am Ende so, ich hatte 23 Objekte in Eigenregie und ich war komplett landunter. Also ich war der Sklave von meinem Telefon. Ich brauchte eine Powerbank und es ging gar nicht, also eigentlich ständig und immer bei mir. Und es ging gar nicht darum, dass ich die ganze Zeit am Telefon war, aber dass ich die ganze Zeit hätte angerufen werden können. Und das war irgendwie eine Belastungsprobe. Also ich habe mich nicht tot gearbeitet, aber diese Rufbereitschaft, das habe ich schon gemerkt, das hat einen mürbe gemacht. Und sowas kann man mittlerweile aber relativ easy auslagern, kostet so um die 200 Euro, je nachdem, was man für einen Service bucht. Und dann hat man damit aber wirklich gar nichts mehr an der Mütze. Auch das Thema Mietwäsche zum Beispiel zu optimieren, dass man diesen kompletten Wäscheprozess, wer wäscht wann die Wäsche, wer holt die ab, wer bringt die hin, dass man das alles auslagert und damit nichts mehr an der Mütze hat, ist auch ein super ein Punkt für die eigene Zeit. Und so kann man mehr und mehr Systeme schaffen, auch über Softwarelösungen, die einem am Ende operativ Arbeit lassen, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Wohnung betreibt von vielleicht in Summe einer Stunde pro Woche. Und dann kannst du damit aber ungefähr 1.000 Euro im Monat hebeln. Und das finde ich schon ganz geil eigentlich.
Ja, definitiv. Ein Punkt ist natürlich, was jetzt viele auch aus der Bubble, die schon ein bisschen Vorerfahrung mit Immobilien haben, dann gleich als erstes reinwerfen werden, ist ja so, in welchen Städten ist denn das überhaupt möglich? Du hast das Thema Umnutzung angesprochen. In größeren Städten, sage ich mal, ist ja eher die Tendenz, dass es gerne gesehen wird, eine Umnutzung von Gewerbe zu Wohnraum zu machen und nicht umgekehrt. Wie gehst du damit um und welche Städte oder Zielmärkte siehst du da sehr spannend?
Also wir selber haben für uns festgestellt, also natürlich ist es irgendwie für die Webseite und für den Prestige cool, wenn man sagen kann, man hat in Berlin am Alexanderplatz irgendwie Einheiten. Auf der anderen Seite müssen wir uns nichts vormachen, die großen Märkte, also wenn ich jetzt gerade so von den großen 8, 9 Städten spreche in Deutschland, sind extrem kompetitiv. Also wir haben unfassbar hohes Hotelangebot, wir haben ganz viele Leute, die Airbnb oder Booking so auf Zeit nutzen, also die quasi einfach diese Maximalgrenze von 10 Wochen ausnutzen und immer wieder untervermieten. Ganz viele Privatzimmer, die angeboten werden. Also wir haben ein riesiges Potpourri an Angebot im Beherbergungsbetrieb und da sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass es vielleicht perspektivisch mal interessant wäre, dort auch einen gewerblichen Betrieb zu übernehmen oder ne, irgendwie eine Pension zu kaufen. Aber aus aktueller Sicht sind wir ganz große Fans von B- und C-Standorten, wo möglichst wenig Regularien sind und aber auch entsprechend wenig Angebot. Das bedeutet, die Stadt hat kein Problem mit zu viel Beherbergungsbetrieben und gleichzeitig auch keinen Wohnraummangel, der signifikant ist, und ist dann in einer Win-Win-Situation, weil erstens Leerstand aufgenommen wird, entsprechend konvertiert wird und wir gleichzeitig Angebote für Gäste schaffen. Es gibt echt viele Regionen, jetzt wenn wir jetzt mal unter die 100.000 Einwohnerschwelle gehen, die sich teilweise Pensions- oder Hotelbetriebe nicht leisten können, wo keine neuen Betreiber gefunden wurden, in Corona die pleite gegangen oder dicht gemacht wurden. Und so haben wir ein riesiges Leck von, wir brauchen eigentlich ein Angebot, haben aber nicht die Personalstärke, um ein Hotel zu betreiben, und auch die Kostenstruktur würde nicht funktionieren. Und da sind so hochdigitalisierte Anbieter, wie wir es sind, sehr, sehr gerne gesehen zum Beispiel auch. Also wir haben auch sehr positive Feedbacks schon bekommen, auch in enger Zusammenarbeit mit Städten. Aber klar, die großen, die angespannten Wohnungsmärkte, überall dort, wo Wohnraum wirklich Mangelware ist, wo Neubau mit extremen Auflagen verbunden ist, wo die Baulücken kaum da sind, da ist es überall natürlich schwierig, in Wohnraum reinzugehen, machen wir auch nicht. Da geht es dann wirklich eher um Übernahmen von Altbetrieben, die einfach in die Jahre gekommen sind und ja, so ein bisschen ja, zurück in die Zukunft spielen.
Ja, sehr spannend, wenn ihr euch da auch in solche Altbetriebe, wie du es genannt hast, mit reinwagst. Wie schätzt du das denn ein? Was für ein Objekt ist euer Zielobjekt? Wonach suchst du? Was ist das Kriterium? Was sind so typische Immobilien, die sich dafür erstmal von der Pike auf ganz gut rechnen würden?
Also im gewerblichen Kontext, für alle, die einsteigen, sind sowas wie Arztpraxen, Kanzleien, gegebenenfalls auch ab und zu Ladengeschäfte, aber da wahrscheinlich am einfachsten, ohne das Erdgeschoss zu arbeiten, weil keine großen Schaufenster, man muss nicht irgendwie da groß umbauen und Sichtschutz integrieren. Wir selber, wir suchen mittlerweile eigentlich nur noch Objekte ab 350 Quadratmetern Fläche oder 8 abgeschlossenen einzelnen Einheiten. Das sind so unsere Kernziele, die wir verfolgen. Und genau, beim Vorgehen von der Übernahme von älteren Betrieben ist es meistens so, dass wir quasi unser Konzept einbringen. Je nachdem muss dort noch eine Küche rein. Das müssen wir dann natürlich auch über das Nutzungsänderungsverfahren mitgenehmigen lassen und solche Themen dann etablieren. Das ist aber tatsächlich so in der Allgemeinheit, was ich so gespiegelt bekomme, auch von den Eigentümern immer positiv gesehen. Weil die wissen natürlich, okay, wenn wir deren Immobilie mit ihnen zusammen auf unser Konzept abstimmen und da auch Cashflow maximiert rangehen, dann haben die eine Sicherheit, dass wir da 10 Jahre drin sind, und diese Verträge unterschreiben wir dann natürlich auch gerne.
Ja, ich meine, du hast es jetzt geschafft, im Endeffekt schon eine dreistellige Anzahl an Einheiten in dieses Konzept zu integrieren, was ja schon noch eine sehr gute Leistung ist. Was kommt da als nächstes? Was ist so das Ziel? Wo sehen wir Calvin in 5 Jahren?
Also unser Ziel ist es, als Simon und ich angetreten sind mit der Firma Sali, haben wir ganz groß gesponnen und haben gesagt, wir wollen der größte Kurzzeitvermieter Deutschlands werden. Und wir haben am Anfang gedacht, das ist eine schlaue Idee, das über Apartmentbetriebe zu machen. Also wir ziehen uns so viele Apartments wie möglich, wachsen so hoch und haben enorm viele Einheiten und haben dann aber relativ schnell festgestellt, das ist gar nicht der Weg to go. Also das kann vielleicht machbar sein, aber es ist gar nicht unsere Expertise, vor Ort zu betreiben, sondern wir suchen uns lieber Betreiber vor Ort, bündeln unsere Kompetenz zentral aus Leipzig heraus, geben diese weiter und lassen die Betreiber in unserem Konzept arbeiten. Ja, also wir haben dann quasi Menschen vor Ort, Gastgeber vor Ort, die ihre Expertise perfekt in unser Konzept übersetzen und mit uns Hand in Hand arbeiten. Wir haben mittlerweile eine eigene Bettenproduktion, wir haben eine Mietwäschefirma, wir haben das Architekturbüro, was sich um die Nutzungsänderungen kümmert, und auch unseren E-Concierge-Service, also die 24-Stunden-Online-Rezeption. Und das sind alles Themen, die wir den Leuten dann mit an die Hand geben, zu guten Konditionen, und so das Ziel haben, dass wir ja mit Sali und unseren Partnerbetrieben so eine große Rolle spielen im Beherbergungsbetrieb, dass wir quasi, um es greifbar zu machen für die Zuhörer, wie der Edeka der Kurzzeitvermietung werden. Also Unternehmer im Unternehmen, die unten den operativen Betrieb leiten, und wir geben all unser Wissen und all unsere Kompetenzen und unsere Lösungsmöglichkeiten nach unten und stellen ihnen das zur Verfügung, dass sie einfach nur noch den Werkzeugkasten aufmachen müssen, das rausnehmen, was sie brauchen, und dann einfach ihren Betrieb sauber abbilden können. Das ist das, was wir haben wollen, und so wollen wir der größte Kurzzeitvermieter in Deutschland werden.
Ja, sehr spannend. Jetzt habe ich Immobilien, jetzt möchte ich in die Kurzzeitvermietung reingehen und sehe da eine zusätzliche Renditemöglichkeit. Wie sollte ich starten? Was kann ich jetzt tun? In welchem Kontext sollte ich mich dann jetzt an dich wenden, oder welche Voraussetzungen sind dafür nötig?
Also es gibt ja immer zwei Welten, ne? Die eine, die sagt, ich habe gar keinen Bock auf operatives Geschäft und ich bin raus aus der Nummer, ich will in Immobilien investieren, ich habe einen Vollzeitjob, Familie oder so, ich will mich darum nicht kümmern. Dann gibt es natürlich dieses Konzept, dass man an Kurzzeitvermieter vermietet. Da kann ich euch gerne mal für die Podcast-Shownotes so einen Link schicken. Da gibt es unsere deutschlandweiten Stammtische. Da kann man quasi wie bei Immocation auch kostenlos eintreten in die WhatsApp-Gruppen und kann dort Wohnungsangebote rausschicken. Also kann sagen, hier ist eine Wohnung, falls jemand Interesse hat, schreibt mir mal. Das ist der passive Weg quasi. Also man sucht sich einen Mieter, der möglichst wenig Aufwand produziert und möglichst wenig Kontakt haben will und sich um viele Sachen einfach eigenständig kümmert. Und der andere Weg ist natürlich, in dieses Geschäft einzusteigen und die Strukturen und Prozesse so aufzusetzen, dass sie möglichst effizient sind und gleichzeitig aber auch nachhaltig dir ein Einkommen produzieren, was sicher ist. Wir sind gerade in einer Phase im Markt der anstehenden Konsolidierung. Also wir müssen uns da nichts vormachen, wenn wir uns an Edeka entlanghangeln in der Analogie. Dann haben wir eine Situation, dass wir gerade ganz viele kleine Tante-Emma-Betriebe haben, die alle nicht professionell unterwegs sind und keine Systeme, keine Strukturen haben, vieles in Eigenregie machen. Und dieser Markt setzt sich langsam und wir haben jetzt die Chance, uns zu etablieren als professioneller Betreiber und in unserer Region da wirklich ja, uns abzuheben von der großen Masse. Und das hilft natürlich zu sagen, okay, wir sollten möglichst effizient die richtigen Sachen im richtigen Moment machen, weil das Momentum zu nutzen macht immer Sinn. Und dann kann ich natürlich anbieten, auf der einen Seite YouTube-Videos und Podcast von mir zu konsumieren oder sich einfach mit der Materie sehr, sehr tief auseinanderzusetzen, sich mit der Rechtslage vor Ort auseinanderzusetzen, wo man selber investiert. Und bei Bedarf, wenn man sagt, man hat wirklich Interesse, das richtig zu machen und da auch Lehrgeld oder so zu sparen, sich bei uns ein Erstgespräch zu buchen und zu gucken, welches Trainingsprogramm gegebenenfalls passen könnte, angepasst auf die eigenen persönlichen Ziele. Da kann man ja von bis wirklich alles abfrühstücken. Also man kann sagen, okay, ich will einfach nur meinen Hauptjob auf Teilzeit reduzieren und brauche dafür 2 Ferienwohnungen, die mir dauerhaft Cashflow generieren. Oder man kann wirklich sagen, okay, ich möchte 40, 50 Einheiten in meiner Region aufbauen, Mitarbeiter, Unternehmen und da irgendwie mich ausleben und austoben unternehmerisch.
Ja, sehr spannend. Also natürlich, wie du es gerade schon so implizit angekündigt hast, alle Links dazu werdet ihr in den Shownotes finden. Ja, und dann kommen wir auch praktisch schon zu unserer letzten und vielleicht wichtigsten Frage. Vor allem, da du einen sehr guten Markteinblick hast, schon sehr viele Dinge dort durchlebt hast und das sicherlich dann auch immer spannend ist, auch da Erfahrungen von dir als Person entgegenzunehmen. Ja, wenn du den Zuhörenden jetzt eine Sache mitgeben könntest, und das muss nicht zwingend was mit den Airbnb-Vermietungen zu tun haben, das kann auch was Allgemeines aus deinem Leben sein, was wäre das?
Also das Wichtigste, was wir überall machen oder was wir überall verstehen müssen, ist, dass wir können uns 400 Podcasts anhören, wir können 25 YouTube-Videos schauen, wir können 23 Online-Kurse kaufen. Wir müssen in die Umsetzung kommen. Und unabhängig davon, wie gut wir das machen, lernen wir immer etwas und wir lernen nur, wenn wir machen. Dementsprechend kann ich immer nur wieder betonen, das ist auch so der häufigste Ratschlag, den ich mitgebe, aber kommt ins Handeln, setzt euch klar mit den Themen auseinander, aber packt ihr euch in möglichst kleine, abfrühstückbare Päckchen und tut jeden Tag etwas dafür, dass ihr zu eurem Ziel kommt. Und das Wichtigste ist, dass ihr natürlich nachvollziehen könnt, warum ihr das Ganze macht, weil diese Momente wird es geben, egal in welchem Geschäftsmodell, also wahrscheinlich auch in der konventionellen Vermietung, aber auch Kurzzeitvermieter. Man erlebt immer Geschichten, die einen sehr stark zweifeln lassen. Das kommt einfach vor. Und dafür ist das Warum und ja auch so der Hintergrund, wofür man das Ganze macht. Also warum stehe ich hier gerade, wofür mache ich das? Das ist auch eine ganz wichtige Komponente von dieser Findungsphase und von dieser Zielsetzung und Umsetzung und dementsprechend visualisiert eure Träume und dann tut jeden Tag, wenn auch nur ein Mini-Step dafür, und wenn ihr sagt, ich habe gar keine Zeit und ich habe keine Kraft, irgendwas, 5 Minuten auf dem Klo kann man immer für seinen Traum machen und für sein Ziel. Dementsprechend findet keine Ausreden, sondern findet Lösungen, findet das Wie statt das Warum am Ende und verfolgt ganz klar eure Zielsetzung und dann werdet ihr alle dorthin kommen, wo ihr hinkommen wollt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich der größte Kurzzeitvermieter werde, auch wenn das vielleicht jetzt ein paar Leute belächeln, die in dem Podcast zuhören und sagen, ja, das ist ja ein Riesen-Act. Ja, ist es auch, aber es war schon immer schwierig, was ich gemacht habe und es war schon immer eine Herausforderung und wir haben natürlich Etappenziele, die wir uns in der Zwischenzeit setzen, aber das große Licht am Ende des Tunnels ist genau dieses Ziel und darauf arbeiten wir jeden Tag hin.
Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, die Dinge auch anzupacken und dann auch natürlich die richtigen Mentoren an seiner Seite zu haben. Von daher schaut, wie gesagt, gerne nochmal beim lieben Calvin in den Shownotes vorbei. Ja, damit bedanke ich mich erstmal bei allen Zuhörenden oder auch Zuschauern, die das Ganze vielleicht auf YouTube jetzt verfolgen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und von daher ja allen erstmal einen schönen weiteren restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.